Ja, ich ging pleite. Auf eigenes Risiko. Ja, es ist eine Schlafhypnose. Ich werde brutal ehrlich sein. Keine Sorge, du wirst nicht mit einer Depri-Stimmung schlafen gehen. Ich bringe Weltrekorderfahrung mit. Das Ganze ist ungeskriptet und findet auch in keinem Studio statt. Vielleicht hörst du das ein oder andere Hintergrundgeräusch von draußen. Und diese Schlafhypnose, die kann ich nur jetzt so ungeskriptet und live sprechen, weil ich gerade ein tiefgreifendes Gespräch hatte, was mich zu dieser Schlafhypnose inspiriert hat. Und du kannst es dir schon jetzt auf deine Weise bequem machen und dich davon überraschen lassen, was dir bei dieser Schlafhypnose begegnen wird. Und sozusagen die Hard Facts, die werde ich dir am Anfang sozusagen zügig rüberreichen, damit du dann mit deinen Gedanken, vielleicht auch mit deiner einen oder anderen Entscheidung einschlafen kannst. Und warum in einer Einschlafhypnose? Vielleicht weißt du es, die Phase vorm Einschlafen ist so etwas wie das offene Programmierfenster zu deinem Unterbewusstsein. Falls du mal googeln magst, dann such mal nach Hypnagoge-Phase. So, damit hat sich's mit dem Fachchinesisch. Und um dir direkt eine Sorge zu nehmen, du musst nicht erst alles verlieren, um von dem zu profitieren, was ich auf härteste Weise gelernt habe, was ich auf härteste Weise lernen musste, ja, weil es offenbar genau so für mich gedacht war. Es gab damals eine Phase in meinem Leben, da war das Neue ja schon klar, nämlich ich war gerade frisch gebackener, selbsternannter Selbstbewusstseinstrainer im Januar 1997. Und gleichzeitig nahm ich wahr, in dem Moment, wo der Kühlschrank wieder leer war, habe ich wieder auf das Alte zurückgegriffen in Bezug auf Geld verdienen. Daran war nichts unredlich. Für mich war nur klar, es sollte rum sein. Ich habe viele Jahre nach dem gesucht, was mich von innen heraus beruflich und auch privat voll und ganz ausfüllen könnte, und kam dann endlich nach langer Zeit zu der Überzeugung, meine Berufung ist Selbstbewusstseinstrainer. Und wir reden über die Vor-Internet-Zeit. Und ganz ehrlich, ich hatte zwar Zahlen im Kopf, was ich idealerweise verdienen sollte. Theoretisch hatte ich auch Pläne, praktisch hatte ich aber keine Ahnung, wie ich das erreichen sollte. Denn ich konnte mir natürlich Umsätze aufs Papier oder in den Computer hacken. Aber die Frage war, wo sollen die Teilnehmer herkommen? Und immer mal wieder fand ich Teilnehmer. Es reicht aber nicht, um davon zu leben. Wobei anfangs machte ich mir da keine Gedanken. Ich war von jeher optimistisch. Und mir war klar, ohne dass ich einen Plan hatte, ohne dass ich wusste, wie, ich werde Teilnehmer finden. Und nachdem eine Weile ins Land gegangen ist und ich immer wieder festgestellt habe, in dem Moment, wo mich meine Umsätze, und die waren damals ja im ganz niedrigen vierstelligen Bereich, und wir reden über Jahresumsätze, wo einfach der Kühlschrank wieder leer war, habe ich wieder auf das Alte zurückgegriffen. Und ich saß dann an einem Tag in meinem Büro und vor mir an der Wand, ja, da hingen so meine Ziele, teilweise seit vielen Jahren. Und diese Ziele hingen immer noch da, weil ich sie nicht erreicht hatte. Und ich ging in mich und da kam wieder diese Angst. Diese Angst, ich könnte die Kurve nicht kriegen. Diese Angst, ich könnte mit dem, was meine Erfüllung zu sein scheint, scheitern. Und die Angst, ich könnte pleite gehen. Und da war noch ein anderes Gefühl, auch nicht neu, nämlich das Gefühl, mich auf eine gewisse Weise zu verraten, indem ich dann doch wieder auf das Alte zurückgegriffen hatte, mit dem ich Geld verdient habe. Ja, dieses Alte, ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen, das war auch nicht vom Himmel gefallen, das war auch eine Selbstständigkeit, die ich mir über einige Jahre hinweg maßgeschneidert hatte. Aber es war eine Selbstständigkeit, die mich nicht erfüllte. Diese Selbstständigkeit trug mich und meine Familie finanziell. Ich hatte damals 3 kleine Kinder, war in erster Ehe verheiratet, hatte ein Haus im Rohbau vollfinanziert, das ich in Eigenregie baute, hatte ein kleines Abbruchunternehmen und einen geleasten PKW mit Stern und noch so ein paar Dinge, die man so braucht als nach außen hin erfolgreich Selbstständiger. Und im Innenleben, da war ich ziemlich verzweifelt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es geht einfach nicht voran. Bei jeder Abwägung kam immer wieder raus, ja, Selbstbewusstseinstrainer zu sein, ist meine Berufung. Und ich wiederhole mich ungefähr zum 3. Mal. Und sobald der Kühlschrank leer war, kam wieder diese Existenzangst hoch. Und ich griff auf das Alte zurück, was ich eben nicht mehr wollte. Und in diesem Dilemma saß ich da und schaute eben auf diese Wand mit meinen Zielen. Schaut auf den Bildschirm von meinem Computer. Und ich sagte mir, ich will nicht pleite gehen. Und dann kam ein Gedanke in mir hoch, den ich auf diese Weise zuvor noch nie hatte. Genauer gesagt, eine Angst kam in mir empor, die ich so noch nie hatte, der ich noch nie erlaubt hatte, sich in mir zu zeigen. Und es war die Angst, an meinem Leben vorbei zu leben. Und plötzlich war da in mir etwas anders. Bisher war da, entweder ich tue das Alte und verdiene Geld und verrate mich, oder ich tue das Neue und gehe pleite. Und jetzt war da dieses, wenn ich mein Leben nicht lebe, wenn ich also an meinem Leben vorbei lebe, dann spielt sowieso nichts irgendeine Rolle. Und die Angst, an meinem Leben vorbeizuleben, die war stärker als alle anderen Ängste. Und in dem Moment traf ich eine Entscheidung. Und zwar habe ich die Entscheidung getroffen, ich nehme mir jeden Fluchtweg sozusagen in das alte Leben. Ich setze alles auf eine Karte und lebe nur noch mein Neues. Wobei, ich habe mir eine Art Plan B gebaut, ganz zeitnah. Und dieser Plan B, der war für mich von immenser Wichtigkeit. Ich habe nämlich im Verlauf der Jahre die Erfahrung gemacht, solange ich nur einen Plan A habe, der scheitern könnte, der bedroht ist, fühle ich mich bedroht. Weil dann hängt alles davon ab, dass dieser Plan A funktionieren muss. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir dann damals einen Plan B überlegt. Und zwar einen Plan B, bei dem ich mir auch treu sein konnte, der zum Plan A hinarbeiten sollte und der aber vor allem so gestaltet war, dass ich ihn theoretisch sofort hätte praktizieren können. Und warum dieser Plan B mein Plan B war, darauf werde ich jetzt hier im Detail nicht eingehen. Ich werde aber kurz den Plan B darlegen, damit du eine Idee bekommst, warum der für mich so immens wichtig war. Und an kleinen Räusperern wie dem, vielleicht auch an dem ein oder anderen liebevollen Versprecher, erkennst du, das bin ich, das ist meine menschliche Stimme, ungeskriptet, garantiert frei von KI. Denn Menschen vertrauen Menschen. Und diese Pause, so wie jetzt, die kann dir dienen, in dich hineinzuspüren und dir vielleicht die ein oder andere Frage zu stellen, wenn du magst. Vielleicht, um sie auf ein Blatt Papier zu schreiben, um sie vielleicht noch schnell ins Handy zu tippen, sodass du dann den Kopf wieder frei hast, sodass du dann wieder ganz bei dir sein kannst, sodass du dann gleich in einer Weile mit dem Einschlafen beginnen kannst. Dieser Plan B sah vor, dass ich prinzipiell an die nächste Haustür gehe, klingele und dass ich anbiete, das Wohnzimmerfenster kostenlos von innen zu putzen, um gegebenenfalls ein bestimmtes Produkt zum Fensterputzen zu verkaufen. Das war mein Plan B. Ich habe das niemals getan zuvor. Ich hatte aber ein konkretes Produkt im Sinne, wo die Handelsspanne damals ganz gut war. Ich wollte niemals dieses Produkt verkaufen müssen. Ich habe aber die Entscheidung getroffen, bevor ich meine Berufung, mein Leben, das, was mir als mein Leben erschien, an den Nagel hänge, tue ich vom Prinzip her lieber alles andere, aber nicht beliebig, sondern alles andere, was mir hilft, den Plan A zu untermauern. Und um mir zu zeigen, dass ich es mit dem Plan B ernst meine, aber auch, um genug Sicherheit in mir zu entwickeln, also die Sicherheit, die gefühlte Sicherheit, wenn Plan B zunächst nicht greift, wenn Plan A zunächst nicht greift, kann ich auf Plan B zurückgreifen. Vor diesem Hintergrund habe ich wochenlang oder länger vor dem Spiegel Gesprächssituationen trainiert, vor denen ich mich dann möglicherweise befunden hätte in dem Moment, wo ich an einer fremden Tür geläutet hätte. Und ich habe ein komplettes Gespräch entwickelt, in dem ich dann eben angeboten hätte, kostenlos das Wohnzimmerfenster zu putzen. Und nach einer Weile habe ich gespürt, ich bin da drin sehr souverän, also ich habe mich als sehr souverän erlebt. Und mir war klar, sollten alle Stricke zunächst reißen, ziehe ich Plan B durch. Mein Ziel war aber, Plan B niemals nutzen zu müssen. Ich wollte und gefühltermaßen musste ich für mich einen Plan B haben. Und in dem Maß, wie sich Plan B immer souveräner anfühlt, im Sinne von, ja, wenn es sein muss, kann ich das. Und dann schaffe ich das auch. In dem Maß habe ich mich immer mehr auf Plan A fokussiert und habe letzten Endes alle Wege hinter mir gekappt. Es war das Jahr 1997, die Vor-Internet-Zeit. Ich hatte damals als einer der wenigen eine E-Mail-Adresse. Ja, es hieß damals E-Mail-Adresse, wer braucht denn sowas? Und da ich kaum noch Geld zur Verfügung hatte, aber irgendwie Teilnehmer gewinnen wollte, gewinnen musste, war mir klar, ich muss irgendwie Werbung machen. So, wie macht man Werbung ohne Geld? Ohne Internet? Ich habe mir damals Bücher gekauft, zum Beispiel mit dem Thema Geld verdienen. Nein, Werbung machen ohne Geld oder Guerilla-Marketing. Das waren Bücher, die ich mir gekauft habe und wo ich jeden Tipp gelesen habe und mir die wertvollsten Tipps rausgeschrieben habe. Was ich damals feststellen musste, mein Umfeld hat alles andere als unterstützend reagiert. Da war nur ein riesengroßes Unverständnis, ja, wie ich, der ich doch, Klammer auf, nach außen hin, Klammer zu, so erfolgreich bin. Meine finanziell erfolgreiche Selbstständigkeit an den Nagel hängen kann und mich auf etwas so Wackeliges einzulassen, ja, wie das, wovon damals noch niemand etwas gehört hat, ja. Selbstbewusstseinstrainings. Und aus der Not heraus habe ich eine absolute Scheuklappenmentalität entwickelt. Anfangs glaubte ich, ich könnte andere davon überzeugen, dass ich erfolgreich werden würde. Irgendwann habe ich gemerkt, zum einen macht es keinen Sinn, zum anderen, jedes Gespräch darüber, bei dem andere mich als Selbstbewusstseinstrainer angezweifelt hatten, hat auch in mir Zweifel gesät. Und solche Gespräche kosteten Zeit, kosteten Energie. Und zurück blieben dann Zweifel, Ängste und Sorgen, die ich vor dem Gespräch nicht hatte. Und dann habe ich irgendwann ja psychische Scheuklappen aufgesetzt. Und sobald ein solches Gespräch mir irgendwo angeboten wurde, habe ich dicht gemacht. Und es war mir dann zwar nicht egal, was der andere gedacht hat, aber für mich war klar, wenn ich mir die Zweifel von anderen ja zwischen die Ohren tue, dann wird es nicht leichter. Das hat mich viele Bekanntschaften gekostet. Freundschaften, das hat meine damalige Ehe massiv ins Wackeln gebracht, später dann auch zum Scheitern. Und mir aber war aber klar, wenn ich mein Leben nicht lebe, ja, dann bin ich sozusagen auf Seelenebene pleite. Und das war für mich der denkbar gefühlt größte Schmerz. Und vor diesem Hintergrund habe ich eben so gehandelt, wie ich gehandelt habe. Ja, nachdem dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und ich alles verloren hatte in finanzieller Hinsicht und ich keine Ahnung hatte, wie es weitergehen soll, da kam dann die erste Buchung übers Internet, per E-Mail im Jahr 2000. Und ich hätte weinen können. Und ich hätte vor Begeisterung über Tische und Stühle hüpfen können, weil ich wusste, das ist der Durchbruch. Und derjenige hat sich per E-Mail übers Internet angemeldet und kam dann in meinen Vorort-Workshop. Und mir war damals schon klar, was einmal geht, geht zweimal, was zweimal geht, geht viermal. Und das war der Durchbruch. Ich wurde damals für meine Internetseite belächelt, ja, so wie ich zuvor für meine E-Mail-Adresse belächelt wurde. Ja, wer braucht eine E-Mail-Adresse? Hieß es damals dann, ja, im Jahr 2000, wer braucht eine Webseite? Mein Umfeld hatte sich sowieso extrem ausgedünnt. Aus der Erinnerung heraus weiß ich nicht mehr, wie wenige Menschen es dann überhaupt noch gab, mit denen ich darüber reden konnte. Jedenfalls, ich kann ja gar nicht sagen, wie sehr es mir zum Feiern theoretisch zumute gewesen wäre, ja, wenn diese erste Bohrung gereicht hätte, meinen Kühlschrank zu füllen. So, aber die zweite Bohrung kam, die dritte Bohrung kam. Das Internet kam in die Gänge. Und im Jahr 2003 war es dann soweit. Ich hatte mich finanziell freigeschwommen. Beinahe all meine Klienten buchten über das Internet. Und kamen dann vor mir, zu mir in meine Vorort-Workshops. Im Jahr 2010 sagte mein Steuerberater damals zu mir, ich als One-Man-Show würde mehr Umsatz machen als er mit seiner ganzen Steuerberatungskanzlei. Wenn du mir heute die Frage stellen würdest, was ich anders machen würde, meine Antwort lautet nicht. Ich würde es genau so wieder machen. War es so hart, wie ich es mir vorgestellt habe? Nein. Es war härter. Es war brutaler. Und ich habe es gebraucht. Es gab eine Erfahrung in meinem Leben, die ich damals gemacht habe und die ich nur dadurch machen konnte, dass ich sozusagen sehenden Auges pleite gegangen bin. Ja, nicht, weil ich pleite gehen wollte, aber ich glaube, das ist ja klar. Nachdem die Wohnung gefährdet war, ja, Mietrückstand und so weiter, sorgte ich immer noch dafür, dass mein Leasingfahrzeug rechtzeitig bezahlt wurde, obwohl ich dafür quasi kein Geld mehr hatte. Und ich hatte drei kleine Kinder. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird sich bei dir vielleicht, das weiß ich nicht jetzt, der moralische Zeigefinger rühren. Und du kannst dir sicher sein. Ich habe mir sehr genau überlegt, was ich tue und was ich nicht tue. Und ich liebe meine Kinder. Hab viele Jahre später da, also über dieses Thema auch, mit ihnen gesprochen. Was für mich eine Art Suchtcharakter gleichkam, und ich kann es in keine anderen Worte packen, das war, noch eine Leasingrate zu bezahlen. Ich hatte das Gefühl, ich muss. Und dieses Gefühl, die Leasingrate bezahlen zu müssen, war stärker als das Gefühl, die Wohnungsmiete bezahlen zu wollen oder Einkäufe bezahlen zu gehen. Und so wie ich dir das jetzt sage, habe ich es damals erlebt. Und mir war klar, diese Haltung in mir, wobei, ja, es war nicht meine Haltung, es war eine Haltung in mir, eine Art Zwang. Also der Zwang, eher noch eine Leasingrate zu bezahlen, als quasi für Einkäufe für meine Kinder zu sorgen.
Ich beobachtete das damals in mir. Völlig verständnislos. Und ich hatte das Gefühl, ich schaffe es nicht, daraus auszusteigen. So fast forward. Dadurch, dass ich eine Situation geschaffen habe, wo das Geld einfach zu knapp war, musste ich, ja, wohl oder übel dann, das Auto entsprechend zurückgeben, was ich dann gemacht habe. Und das war einer der schwersten Schritte, also vom Gefühl her, meines Lebens, ja, das geleaste Auto zurückzugeben. Und ich brauchte lange, um mich davon zu erholen. Also nicht von der Tatsache, dass ich kein Auto hatte, sondern von der Tatsache, das geleaste Auto zurückzugeben. So, ich überlasse es deiner Bewertung, was du daraus machst. In der Folge fühlte ich mich frei, freier. Wir reden übrigens über die Zeit, bevor es Insolvenzverfahren gab. Also wir reden nicht darüber, dass ich in irgendeiner Form eine Art von die Schulden werden mir erlassen Plan gehabt hätte oder so. Ja, das gab es damals nicht. Und mir war klar, und das war meine Entscheidung, ich werde das alles entsprechend zurückzahlen, ab dem Moment, wo ich dazu in der Lage bin. So, jetzt war es also so, das, was Geld gefressen hat und das, was letzten Endes auch immens viel Zeit und Energie gefressen hat, unter anderem mein Abbruchunternehmen, ein kleines Fuhrunternehmen und x andere Dinge, die ich noch getan hatte, ja, alle redlich, aber alle nicht mehr im Einklang mit meiner Berufung, die waren weg. Und jetzt saß ich sozusagen den lieben langen Tag im Büro, weil ich im Büro sitzen wollte, um zu überlegen, wie kann ich Teilnehmer gewinnen. Und vor diesem Hintergrund habe ich diese Bücher gelesen, von denen ich dir erzählt habe, ja, Marketing ohne Geld, Guerilla-Marketing und so weiter. Und ich habe die Bücher nicht nur gelesen, nochmal gelesen, nochmal gelesen, mir die wichtigsten Dinge rausgeschrieben und umgesetzt. Unter anderem habe ich damals kleine Aufkleber gemacht, ja, und platziert, wo man es durfte und nicht durfte, und kleine Werbeplakate für meine Selbstbewusstseinstrainings, wo man es durfte, wo man es nicht durfte. Und es hat mir viel böses Blut eingebracht und auch die ein oder andere Androhung einer Anzeige. Aber für mich war klar, ich ziehe mein Business durch. Ich wusste immer noch nicht, wie. Und der Beginn des Wies, der war durch die besagte allererste Seminarbuchung über das Internet. Und da mein Leben, ja, außer Familie, jetzt nur noch daraus bestand, ich saß ja im Büro, machte Akquise am Computer. Ja, im Jahr 2000, das war, also ich, habe ich meine Seite ausgebaut und Seite ausgebaut und Seite ausgebaut und so weiter, habe Dinge entwickelt, für die es damals noch gar keine Begriffe gab. Übrigens kannte ich Google damals noch gar nicht. Erst zum Ende vom Jahr 2000, da wurde mir Google erstmals bekannt. Und kleine Anekdote, ich war dann bei Google nicht auf Rang 1, ja, sondern auf den Rängen 1 bis 17, weil ich einfach der Erste war, weil ich der Einzige war, viele Jahre lang. So, und das hat mir dann ein schnelles Wachstum gebracht. Es ging mir aber nicht darum, schnell zu wachsen, in finanzieller Hinsicht, sondern es ging mir darum, zu wachsen auf der Ebene der Selbstbewusstseinstrainer. Seele. Es ging mir darum, besser zu werden als Coach, besser zu werden als Persönlichkeitstrainer. Und dadurch, dass ich die Akquise quasi immer mehr delegieren konnte, nämlich ans Internet, wurde ich immer freier dafür, das zu tun, was ich liebte. Und weil mir das Internet indirekt ja Geld in die Kassen spülte, konnte ich jetzt auf Fortbildungen gehen, die ich mir Jahre zuvor schon gewünscht hätte, für die aber das Geld nicht da war. Aus einer gewissen Sicht heraus kam das Geld jetzt nicht mehr dadurch, dass ich besonders viel gearbeitet hätte, wobei ich habe viel gearbeitet, aber der Grund, warum deutlich mehr Geld kam, lag nicht darin, dass ich viel gearbeitet habe, sondern dass ich anders gearbeitet habe, dass ich, glaube ich zumindest, oder ist mein Eindruck, clever gearbeitet habe oder dass ich damals schon das Internet für mich habe arbeiten lassen. Und jetzt war es also so, ich hatte den Kopf frei, um die Selbstbewusstseinstrainings, die ich regelmäßig durchführte, anfangs jeweils in mehrwöchigen Veranstaltungen pro Woche einen Abend, in dem Maß, wie immer mehr Teilnehmer über das Internet buchten und diese Teilnehmer von immer weiter weg kamen, verlegte ich das Ganze immer mehr aufs Wochenende. Und insofern entwickelte sich dann ein völlig neuer Alltag dergestalt, dass ich am Wochenende Workshops mit Teilnehmern vor Ort durchführte. Montags war ich im Regelfall platt durch ein sehr erfülltes Wochenende, zu dem ganz häufig gehört, freitagsabends, also nach dem Einstiegsabend, ja, mit den Teilnehmern noch dahin gehen oder in den eigenen Seminarräumen noch was essen, ja, noch was trinken, noch ein Gespräch und dann um 1, 2, 3, 4 Uhr ins Bett. Morgens gegebenenfalls zum Frühstück mit den Teilnehmern schon zusammensitzen und so weiter. Und bis das Wochenende rum ist, war und bin ich jeweils immer ausgefüllt. Sonntagsabends platt, montags platt. Und der Montag, das ist dann für mich so der Auftanken-Tag. Und dienstags geht es dann sozusagen wieder los. Ja, hatte ich den Plan, mein Leben so zu leben? Nein. Dieser Plan hat sich mir gezeigt, in dem Maß, wie ich sozusagen Schritt für Schritt weitergegangen bin. Und wenn ich heute zurückschaue, und wenn ich vor allem auch zurückschaue auf Gespräche mit Menschen, viele haben mich bewundert für meinen Mut. Ich habe das niemals als Mut erlebt. Und lange habe ich das einfach so hingenommen mit dem Mut, bis mir dann klar geworden ist, nein, mit Mut hatte das nach meinem Verständnis im Kern nichts zu tun, sondern mit einer Entscheidung. Mit der Entscheidung, ich lebe mein Leben. Punkt. Und das, was sich dann ergeben hat, das war dann eher etwas, in Anführungszeichen, aus der Not heraus, aber eben nicht willkürlich. Also ich fing jetzt nicht plötzlich an, wie wild zu rudern, um jede Möglichkeit, wie ich irgendwie Geld verdienen kann, zu ergreifen, sondern ganz im Gegenteil. Viele Möglichkeiten sind mir begegnet, mit denen ich hätte Geld verdienen können, zu denen ich Nein gesagt habe. Nicht, weil ich das Geld nicht gebraucht hätte, sondern weil mir klar war, ich kann es mir nicht leisten, diese Zeit in etwas zu investieren, was nicht meins ist. Ich kann es mir nicht leisten, die Energie in etwas zu investieren, was nicht meins ist. Und ich kann und will es mir nicht leisten, in etwas, was nicht meins ist, mich hineinarbeiten zu müssen, damit ich in dem, was nicht meins ist, besser werden kann, um in dem, was nicht meins ist, ja vielleicht noch mehr oder noch leichter Geld verdienen zu können. Und vor diesem Hintergrund und oft mit einem schlechten Gewissen, und oft mit der Befürchtung, vielleicht doch die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Habe ich zu dem Nein gesagt und zu dieser Möglichkeit und zu dem und so weiter. Und dadurch, dass ich zu vielem Nein gesagt habe, aber zu einem klar Ja, nämlich zu meinem, da gab es viele Phasen. Ich saß im Büro und wusste nicht, was ich tun soll. Und ich hatte Zeitluxus, nicht verdientermaßen, also nicht, weil ich irgendwie jetzt genug Geld im Rücken gehabt hätte, um es mir erlauben zu können, einfach da zu sitzen und nichts zu tun, sondern weil ich alle Zeitfresser abgestellt habe und ja, alle unnötigen Geldfresser abgestellt habe und mein Leben sozusagen auf das eine oder auf zwei Dinge, ja, Familie ist ein ganz, also wenn ich ganz oben anfange, Wachstum, ja, Persönlichkeitswachstum, gesundes Wachstum und dazu, da zähle ich auch Familie dazu. Das ist mein höchster Wert. Ja, ein gesundes Wachstum, ein gesundes Wachstum, ein psychisch gesundes Wachstum. Und dem habe ich alles untergeordnet. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich glaube, dass das aber auch etwas dient. Ich war gerade dabei, auf meine höchsten Werte kurz einzugehen, auf meine Leitmotive. Vielleicht magst du dir an dieser Stelle die Frage stellen, was könnten deine höchsten Werte sein? Und zwar vor allem auch, was könnten deine wahren, höchsten Selbstverwirklichungswerte sein? Und ich weiß, bei Selbstverwirklichung haben viele sofort irgendwie sowas wie ein aufgeblasenes Ego im Sinn und ein ja, selbstdarstellerisches Verhalten oder was auch immer. Meine Beobachtung ist, in dem Maß, wie ein Mensch immer authentischer wird, wie ein Mensch immer mehr Seins lebt, ohne Ellenbogenmentalität, ohne einen kalten Egoismus zu praktizieren. In dem Maß bereichert dieser Mensch oft auch sein Umfeld. Wenn du dir 2, 3, 4, 5 Menschen, die du als ja, sehr echt, als sehr authentisch erlebst, vor dein geistiges Auge holst und dir die Frage stellst, wie verhalten die sich relativ zu ihrem Umfeld? Bereichern die eher? Ist es da anders? Ja, was ist da so dein Eindruck? Unabhängig davon, was auch immer andere Menschen tun. Ja, im Kern bist du die Person, die entscheidet, was du tust und was du nicht tust. Vielleicht noch eine kurze Rückblende. Ich wurde damals, als ich gesagt habe, ich bin Selbstbewusstseinstrainer, insbesondere auch ausgelacht. Und als dann die Tatsache meiner Pleite ja, seine Runde machte, ja, und es tat mir weh und hat mich in meinem Vorhaben bestärkt und gewissermaßen auch immer mehr ja, hineinmotiviert, hineingezwungen, in Anführungszeichen, weil es war ja eine Art äußerer Zwang, zu dem ich mich gezielt aufgestellt habe. Dadurch, dass ich all das, was mir zuvor verlässlich Geld gebracht hat, gekappt habe und ich eben keine alten Geldzuflüsse mehr hatte und ich die Entscheidung getroffen habe, Geld nur noch auf eine Art zu verdienen, die mit meinen höchsten Werten einhergeht, dadurch habe ich eine Art von Leidensdruck geschaffen, aber nicht um zu leiden, sondern um nicht mehr auf Dinge zurückzugreifen, die nicht meine sind. Also ich habe ganz viel weggeschnitten. Ja, ich habe Scheuklappen aufgezogen. Und in meinem Fokus, da waren meine höchsten Werte. Und wenn ich meine sage, dann heißt das nicht gegen andere. Dann ist damit kein kalter Egoismus gemeint, sondern etwas, was ich als weisen Egoismus bezeichnen würde. Der Begriff des weisen Egoisten, den habe ich aus einem Buch. Und in diesem Buch stand sinngemäß drin, der weise Egoist, der weiß, nur in dem Maß, wie er sich selbst liebt, kann er andere lieben. Der weise Egoist weiß, das, was er in sich hineintut, daran kann er andere teilhaben lassen. Der weise Egoist weiß, in dem Maß, wie er mit gutem Beispiel vorangeht, hat der ein oder andere möglicherweise die Tendenz, ihm zu folgen. Aber dann aus einer Art von Sog heraus oder weil es der andere wirklich will und nicht auf der Basis von einer Art von Druck, nicht auf der Basis von einer Art von Techniken oder verkappten Machtstrategien oder so irgendwas. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass du dir die Frage stellst, könnte es einen tieferen Grund haben? Könnte es einen tieferen Sinn geben, warum das, was du da jetzt gerade von mir hörst, du jetzt gerade von mir hörst? Und es könnte sein, dass dir das eine bestimmte Qualität von Angst bereitet. Nicht, weil ich eine Angst induzieren würde. Und auch nicht, weil du sozusagen bewusst in die Angst gehst. Sondern, weil möglicherweise ungefähr folgender Mechanismus greift. In dem Maß, wie wir uns in Bereichen bewegen, die wir kennen, fühlen wir uns sicher. In dem Moment, wo zum Beispiel eine Straße gesperrt ist, die wir meinetwegen normalerweise Tag für Tag zur Arbeit oder zum Einkauf oder wohin auch immer fahren, da sind wir unsicher, weil plötzlich wissen wir nicht mehr, wie geht's weiter. Vorausgesetzt, dass wir eben uns dort nicht in allen Straßen auskennen. Und in dem Maß, wie dir klar ist, es braucht eine Veränderung in deinem Leben. Und da ist es vom Prinzip her völlig egal, geht es um deine Gesundheit, um deine Ernährung, geht es um deine Beziehung, geht es um finanzielle Themen, geht es darum, beruflich etwas zu verändern oder geht es vielleicht um dein Lebenskonzept als Ganzes. In dem Moment, wo wir uns eine Vorstellung davon kommen lassen, wie es anders, besser und mehr in unserem Sinn sein könnte, macht uns diese angenehmere Vorstellung, also diese logisch-rational angenehmere Vorstellung in uns Angst. Wenn du an den biologischen, psychisch-biologischen Hintergründen interessiert bist, dann nimm dir irgendwann mal die Zeit und recherchiere das. Für den Zweck hier reicht es, glaube ich, dass du dir klarer darüber wirst, dass diese Angst vor einer attraktiven Zukunft, vor einer attraktiveren Zukunft nicht deine Angst ist, sondern es ist eine Angst, die aus der Biologie, aus der Psychologie von uns Menschen heraus resultiert, vor dem Hintergrund, das, was wir kennen, da fühlen wir uns sicher auch, wenn uns das, also wenn uns unsere Gegenwart zum Beispiel bedroht. Und das muss man jetzt erstmal, das darf man jetzt erstmal auf sich wirken lassen. Die Kurzform lautet, die Gegenwart, also das, was wir kennen, auch wenn wir uns bedroht fühlen, auch wenn wir uns, wenn uns das Angst macht, fühlt sich im Kern für uns sicherer an als eine attraktive Zukunft, die wir noch nicht kennen. Und in dem Maß, wie einem klarer wird, es ist völlig normal, völlig gesund und völlig normal, Angst erstmal zu bekommen vor dem Neuen, vor dem noch Unbekannten, fällt häufig eine kleinere, manchmal auch eine größere Last von einem ab. Und solltest du mal umgezogen sein in eine Region, wo du dich gar nicht auskanntest, ja, am Anfang war da diese, ja, quasi, du hättest es wahrscheinlich nicht als Angst bezeichnet, diese Unsicherheit, wie geht's da jetzt zum Kaufmann, wie kommst du da jetzt mit dem Auto, mit dem Bus von A nach B und so weiter, ja, Unsicherheit, alles ist unklar, man kanntest einfach die Wege nicht. Und größenordnungsmäßig hat dieser Zustand, ja, die ersten paar Tage massiv auf dich gewirkt, dann vielleicht noch ein paar Wochen oder noch ein paar Monate und dann war das Neue für dich das Normale. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest sozusagen dein ganzes Lebenskonzept, wir reden ja jetzt hier nur in Anführungszeichen von einem Umzug. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, du würdest dein ganzes Lebenskonzept verändern, dann ist es so, ja, es macht Angst. Es macht Angst. Nicht du bildest dir eine Angst ein und auch nicht die Situation als solche macht Angst, sondern es ist eine Art psychisch-biologischer Schutzmechanismus, ja, Schutz vor Veränderung. Weil wir uns in dem, wo wir uns auskennen, da fühlen wir uns sicher. Ja, wenn wir um die Ecke biegen, als Steinzeitmensch um einen Felsen, wo wir noch nie waren, dann wissen wir nicht, wartet da vielleicht auf uns der hungrige Säbelzahntiger. Und vor diesem Hintergrund macht das Fremde aus einem guten Grund Angst. Denn solange wir uns auf bekanntem Terrain befinden, sind wir sicher, ja, da wissen wir sozusagen, mit wem wir es zu tun haben. Und insofern, es ist völlig normal, es ist völlig, ja, biologisch, psychologisch normal und erklärbar, die Angst vor dem Neuen. Und die Angst vor dem Neuen ist ab dem Moment und in dem Maß weg, wie du das Neue lebst. Manche Menschen machen jetzt aber den Fehler, sie denken an das Neue, nehmen die Angst wahr und denken, oh Gott, das ist für mich gar nichts gemacht, nicht gemacht. Ja, das macht mir ja Angst. Ja, es macht dir Angst. Das heißt aber nicht, dass da drin eine Art von Rat steckt, sondern dein System nimmt wahr, ja, und Achtung, ich übersetze das jetzt, dein System nimmt wahr, da ist eine, Klammer auf, bisherige, Klammer zu, Grenze. Und ich verpacke dir das jetzt in eine Metapher. Stell dir vor, dein Name wäre Christoph Kolumbus und wir hätten das Jahr 1400, weiß ich nicht genau. Und zwar der Tag, an dem Christoph Kolumbus mit seiner Schiffsflotte losgesegelt ist nach Westen, in eine Welt, die davor aus der damals bekannten Welt noch niemals jemand bereist ist. Hatte Christoph Kolumbus Angst? Sicherlich. War das nur eine Angst? Wahrscheinlich war es deutlich mehr. Denn er konnte nicht wissen, findet er was? Vor allem konnte er nicht wissen, überlebt er das. Und vor diesem Hintergrund macht es gigantisch viel Sinn, Angst zu haben. Aber in dieser Angst steckt kein Rat. Und die Tatsache, dass da eine Angst ist, bedeutet insbesondere nicht, dass die Entscheidung Nein sein müsste. Ja, die Geschichte hat uns gelehrt, Christoph Kolumbus ist trotzdem losgesegelt. Und aus der Geschichte wissen wir, zu einem Zeitpunkt, wo seine Besatzung längst nicht mehr daran geglaubt hat, dass da Land sein könnte im Westen, ja, Amerika, hat Christoph Kolumbus trotzdem die Entscheidung getroffen, es wird weiter gesegelt, und zwar auch über den Point of No Return hinaus. Der Point of No Return ist rechnerisch der Punkt, wo man hätte sagen können, okay, wir haben jetzt noch gerade noch so viel Proviant und so weiter, dass wir voraussichtlich das rettende Ufer zu Hause wieder werden erreichen können. Und ab dem Point of No Return gibt es nur noch eine Möglichkeit. Entweder das Neue greift, also entweder da ist Land, oder Christoph Kolumbus hat die Entscheidung getroffen, über den Point of No Return hinaus zu segeln. Ich glaube, nach 46 Tagen oder so kam er an. Er konnte nicht wissen, dass er ankommen wird, weil es war ja völlig unklar. Aber er traf die Entscheidung mit allem, was er hat, mit allem, was er kann, mit allem, was ihm zur Verfügung steht, wird er das Menschenmögliche tun, ja, um idealerweise Land zu finden. Vor diesem Hintergrund könnte es dienlich sein, die ein oder andere Entscheidung, die du vielleicht noch nicht getroffen hast oder die du zunächst vielleicht mit einem Nein zur Seite gelegt hast, nochmal heranzuziehen. Es braucht nicht jetzt zu sein, es braucht aber auch nicht automatisch im Wachzustand zu sein. Wenn du magst, dann kannst du dein Unterbewusstsein jetzt dazu einladen, einfach darüber zu sinnieren. Ohne festen Plan, ohne feste Absicht, ohne Entscheidung. Du kannst dir vorstellen, dass du die ein oder andere Frage, die ein oder andere Entscheidung, die ein oder andere noch unklare Situation oder Lebensvorstellung, Idee, Ziel, vielleicht sogar Lebenstraumelemente jetzt dazu einlädst, einfach bei dir zu sein, in deinem Geiste zu sein. In dem Maße, wie du jetzt schon müde bist, ist einfach völlig absichtslos, ja, in deinem Sinn geschehen zu lassen, durchdenken zu lassen, ja, von den tieferen Schichten in dir. In dem Maß, wie du im Moment vielleicht noch mehr Restdenkenergie zur Verfügung hast, kannst du es ein bisschen intensiver tun, einfach so, wie es passt. Und gerade wenn es um den Horizont der Lebensträume geht, ja, da spielen wenige Minuten im Regelfall keine Rolle, wenige Wochen spielen im Regelfall keine Rolle. Wenige Monate spielen oft keine Rolle. Und wenn man sich klar macht, dass die allerwenigsten Menschen jemals ihre Lebensträume ins Bewusstsein holen und realisieren, könnte man sagen, auch Jahre spielen keine Rolle. Manchmal spielen vielleicht auch Jahrzehnte keine Rolle. Relativ zur Lebensspanne. Und je nachdem, wie lange du schon relativ zu deiner von dir gemutmaßten Lebensspanne im Leben unterwegs bist, ist dein Zukunftsraum noch größer oder nicht mehr ganz so groß. Das alleine ist ein vielleicht guter Anlass, aber keine zwingende Voraussetzung dafür, etwas verändern zu müssen. Vielleicht ist aber auch das bewusste darüber nachdenken, dass ein gewisser Teil deiner Lebensspanne bereits hinter dir liegt, dass ein gewisser Teil deiner Lebensspanne vor dir liegt und dass sich häufig Veränderungen im eigenen Sinn eher nicht von alleine ergeben, sondern häufig eher dadurch, dass man gewisse Entscheidungen trifft. Und vor diesem Hintergrund kannst du bewusster oder weniger bewusst, indem du es zum Beispiel an dein Unterbewusstsein delegierst, die tieferen Schichten in dir damit betrauen, verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst in deinem Sinn damit umzugehen. Und wissend, dass nichts und niemand dich besser kennt als die tieferen Schichten in dir, kannst du dich vertrauensvoll zurücklehnen. Kannst du vertrauensvoll deinen Augendeckeln erlauben, dich endgültig für diese Schlafphase zu schließen, wenn es jetzt an der Zeit ist. Und kannst du dich zurücklehnen in tiefes Vertrauen. Und du kannst wahrnehmen, wie dein Körper nach wie vor auf wunderbare Weise für dich einatmet, für dich ausatmet. Und es kann gut sein, dass du jetzt gewisse Veränderungen in deinem Körper spürst, relativ zu dem Zeitpunkt, bevor du begonnen hast, diese Schlafhypnose auf dich wirken zu lassen. Und was jetzt eine gute Wirkung auf dich hat, hat es vielleicht auch an dem einen oder anderen Zeitpunkt deiner Zukunft. Vielleicht kennst du die Anschauung aus dem kleinsten Gedankenfunken, kann das größte Gedankenfeuer werden. Vielleicht gibt es in dir schon den ein oder anderen kleinen, kleineren oder auch größeren Gedanken, Funken, vielleicht eine kleine eine kleinere, eine größere Idee, vielleicht Absichten, vielleicht Pläne, Ziele, Zukunftsvorstellungen. Vielleicht geht es im Kern darum, die Entscheidung zu treffen. Und falls das jetzt gerade auf eine besondere Resonanz in dir stößt oder eine besondere Resonanz in dir bewirkt, wo ich davon spreche, die Entscheidung zu treffen, könnte das damit zu tun haben, dass dir das einen wertvollen, einen wichtigen, einen vertrauensvollen Impuls geben könnte. Ja, Christoph Kolumbus hatte mehr als nur Angst, in die neue Welt aufzubrechen. Keiner von uns hätte jemals von ihm gehört, hätte er diese Angst zu seinem Berater gemacht und sich vom Vorhaben abbringen lassen. Viele Menschen glauben, Angst heißt Stopp. Angst heißt oft Grenze. Und Grenze kann sinnvoll sein. Grenze kann aber auch dazu einladen, zu hinterfragen, ob man diese Grenze da möchte, ob man sie da braucht, ob diese Grenze da Sinn macht oder ob es nicht vielleicht jetzt an der Zeit ist, wahrzunehmen, ja, da war meine bisherige Grenze. Ja, die Vorstellung, darüber hinaus zu gehen, hat mir bisher Angst bereitet und ja, die nächsten Schritte, die ersten Schritte, kleinere Schritte, größere Schritte, werden mir Angst bereiten, ja, und ich werde es tun, in meinem Sinn. Denn wessen, wenn nicht mein Leben, ist es wert, von mir gelebt zu werden? Wessen, wenn nicht mein Leben, ist es wert, gelebt zu werden? Du hast jedes Recht dieser Welt, dein Leben zu leben in einem systemischen Rahmen. Ein systemischer Rahmen ist der Rahmen, der das, was außenrum ist, nicht unbeachtet lässt und ihm den zugehörigen Respekt, die zugehörige Achtung, die zugehörige Sorgfältigkeit und so weiter entgegenzubringen und damit umzugehen. Die wenigsten Menschen möchten wie Robinson Crusoe alleine auf einer einsamen Insel leben. Und vor diesem Hintergrund poppt dann manchmal noch eine spezielle Frage auf, die Frage, wo sind die Menschen, bei denen ich sein kann? Nicht die Frage, wie kann ich den Kopf einziehen und lieb Kind sein und mich anpassen, sondern wo sind die Menschen, bei denen ich sein kann? Von der Anschauung her ist klar, dein Leben zu leben, dürfte beinhalten, mit den Menschen, die wirklich zu dir passen. Wo sind die Menschen, bei denen du sein kannst? In dem Maß, wie du Schritt für Schritt neues Land in deinem Sinn, in deinem Leben erkundest, könnte es sein, dass du vielleicht auch den ein oder anderen bewussten Schritt tun möchtest oder zumindest die Tür offen stehen lässt, sodass die Menschen, die zu dir passen, den Weg zu dir finden können, sich von dir angezogen fühlen können oder du sie ansprichst. Und auch das darf Angst bereiten, denn wenn da bisher eine Grenze war, dann ist es die normalste, die gesündeste Reaktion deines Körpers. Und du weißt, was war nochmal das Gefühl von diesem Seefahrer damals, der aufgebrochen war nach Westen, um Land zu entdecken? Ganz gleich, wie klar oder unklar deine Gedanken noch sind. Du darfst dich innerlich immer mehr zurückziehen, im Vertrauen. Du darfst die Wachgedanken ziehen lassen. Und sollte da der ein oder andere Gedanke sein, den du jetzt ziehen lassen möchtest, der aber noch bei dir bleiben mag, dann kannst du dir vorstellen, dass er verschwimmt, so ähnlich wie Wasserfarben im Wasser, dass die Konturen unschärfer werden, dass die Formen sich verändern, dass das Ganze vielleicht wolkenähnlich aufsteigt, sich auflöst, vom Wind weggetragen wird oder sich auf andere Weise dünner und dünner macht. Vielleicht magst du dich jetzt bei dir an dieser Stelle bei dir bedanken für all das, was du bisher für dich getan hast. Ganz gleich, wie nach äußeren Kriterien die bisherigen Resultate waren. Denn warum sollten beispielsweise die Sportnoten
oder andere Noten von einem Christoph Kolumbus im Geschichtsbuch stehen, wenn sie für diesen Kontext keine Rolle spielen. Und selbst wenn er in Mathe in der Schule eine schlechte Note gehabt hätte, Tatsache ist, er hat besser manövriert und damit anders gerechnet als viele Menschen seiner Zeit. Denn nur dadurch konnte er erreichen, wozu andere sich niemals aufgemacht haben. Auch du kannst nur erreichen, wozu du dich aufmachst. Viele Wege ergeben sich dadurch, dass man sie geht. Wege zu suchen impliziert andere haben die Wege gemacht. Wege zu bahnen impliziert etwas anderes. Der berühmte Seeweg nach Amerika existierte in dem Moment, nachdem Christoph Kolumbus ihn gefunden, / gebahnt hat. Vielleicht magst du dir eine Waage, eine Waagere, eine semiklare, eine klarere Vorstellung davon kommen lassen, welchen Weg oder welche Wege du möglicherweise bahnen wirst. Und im Kern spielt es keine Rolle, wo genau du jetzt in deinem Lebensspiel stehst. Entscheidend ist, wo es dich hinzieht, wozu du dich entscheidest. Und ja, es darf dir eine angenehme Angst bereiten. Und du kannst weiterhin wahrnehmen, wie dein Körper sich auf wunderbare Weise um dich kümmert. Du brauchst nichts zu tun. Dein Körper atmet für dich ein. Dein Körper atmet für dich aus. Dein Körper steuert den Blutdruck. Dein Körper steuert die Durchblutung. Dein Körper steuert deinen Puls. Dein Körper steuert so viele andere Stoffwechselprozesse, von denen vielleicht die wenigsten Experten überhaupt wissen, dass es sie gibt. Und all das spielt fürs Schlafen sowieso keine Rolle. Denn für das Schlafen ist es irrelevant, wie genau was funktioniert oder auch nicht. Fürs Schlafen ist es relevant, einfach alles ziehen zu lassen, loszulassen. Vielleicht ein kleines Lächeln geschehen zu lassen, das in deinem Gesicht geschrieben stehen bleiben kann oder sich auflösen kann in dem Maß, wie du einschläfst, abtauchst, dahin driftest, dich treiben lässt auf dem Weg in den immer tieferen, tieferen, tieferen Schichten. In der Zeit, die sie brauchen, über die Entspannung, über die tiefere Entspannung, über die tiefen Entspannung allmählich eintreten in das innere Haus des Schlafs, dass du dir vorstellen kannst, wie einen inneren Ort der Einkehr, den du immer dann aufsuchst, wenn es an der Zeit ist, den Alltag hinter dir liegen zu lassen und dich für den Schlaf zu betten. Und wie bei einem Haus kannst du dir vorstellen, einen Fensterladen zuzuklappen, während du dir vorstellen kannst, eingekehrt zu sein, dich gebettet zu haben, im inneren Haus des Schlafs. Und du machst einen weiteren Fensterladen zu, am inneren Haus des Schlafs. Klapp. Während du ziehen lässt, dich geborgen fühlst, wie am sichersten Ort auf dieser Welt, im inneren Haus des Schlafs, und klapp, machst du einen weiteren Fensterladen zu am inneren Haus des Schlafs, und klapp, machst du einen weiteren Fensterladen zu am inneren Haus des Schlafs. Und mit jedem Fensterladen, der geschlossen wird, am inneren Haus des Schlafs, driftest du immer weiter in die Richtung dessen, wo der Schlaf geschieht, jenseits der Worte, jenseits der Gedanken, jenseits der bewussten Gefühle. Und ist es nicht wunderbar zu wissen, dass du da auch diese Gedanken, diese Gefühle, diese Vorstellungen, diese Wünsche, diese Hoffnungen, diese Pläne, diese schon getroffenen oder noch zu treffenden Entscheidungen mitnehmen kannst ins innere Haus des Schlafs, sodass vielleicht dann, wenn es nach Stunden des tiefen, tiefen Schlafs an der Zeit ist, du vielleicht überraschend feststellen wirst, welche Früchte dir daraus erwachsen werden, wie die fortwährenden Ernten ausfallen, auf der Basis dessen, was du da gedanklich und in der Welt gesät hast. Und klappt.